MedTalk on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Julia Lange. Die EU-MDR lässt die Branche und damit selbstverständlich auch uns nicht los. Schon öfters haben wir in unseren Podcast-Folgen darüber gesprochen und heute gibt es sogar eine ganze Sonderfolge zur MDR. Wie ist der Stand? Was ist an Auswirkungen schon spürbar? Und was muss sich jetzt endlich bewegen oder ändern, damit sich die Lage eben nicht noch mehr verschärft? Und damit herzlich willkommen zu einer Sonderfolge unseres Medizintechnik-Podcasts MedTalk on Air und ein herzliches Willkommen an die EU-MDR-Experten von Medical Mountains, Julia Steckeler, Geschäftsführerin, und Meinrad Kempf, Projektmanager. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr heute bei mir im Studio seid.
Hallo Jule.
Hi.
Ihr hattet in der letzten Zeit viele Termine und Austausche auch auf politischer Ebene zur EU-MDR. Die Evaluierung steht an, beziehungsweise wurde ja, glaube ich, sogar schon vorgezogen, was ja an sich schon mal gut ist. Warum reicht das Ganze noch nicht? Warum sind denn trotzdem dringend weitere Schritte notwendig?
Also zuerst ist es wirklich gut, dass die Evaluierung vorgezogen wurde, aber so eine Evaluierung dauert halt auch seine Zeit. Und bis man da mit Ergebnissen rechnen kann, gehen mindestens nochmal 1, 2, wenn nicht sogar 3 Jahre ins Land. Und diese Zeit haben wir nicht. Denn du hast schon gesagt, die Auswirkungen, die sind da, die sind spürbar und die sind dramatisch. Und diese Auswirkungen kommen aufgrund verschiedener Ursachen. Und diese Grundursachen, die ist man bisher nie angegangen. Und da braucht man jetzt wirklich schnelle Schritte, dass eben diese ursächlichen Gründe beseitigt werden und dass es eben nicht mehr zu Produktabkündigungen kommt, zu weiteren, dass die Innovation nicht komplett aus der EU abwandert und am Ende Patienten in Drittländern vorher innovative Medizinprodukte bekommen und auch Bestandsprodukte haben, die wir dann hier nicht mehr haben werden. Und deshalb ist jetzt echt Schnelligkeit angesagt.
Man kann die MDR da ja auch mit ihren eigenen Worten messen. Einer der ersten Erwägungsgründe lautet ja sinngemäß, diese Verordnung soll ein Höchstmaß an Patientensicherheit sicherstellen und gleichzeitig Innovationen schaffen und das Ganze dann auch noch für KMU praktikabel. Und wenn wir jetzt auf die Situation schauen, muss man sagen, sorry, Thema verfehlt.
Ziele nicht erreicht.
Ziele nicht erreicht, genau.
Genau. Also die Auswirkungen, um es nochmal kurz zusammenzufassen, aber die sind eigentlich inzwischen wirklich bekannt auf jeglicher Ebene, sind eben die zahlreiche Produktabkündigungen. Das Dramatische an der Sache ist, dass eben auch viele Nischenprodukte abgekündigt werden und Orphan Devices. Und gerade solche Produkte sind auch alternativlos. Das heißt, es wird es einfach wirklich definitiv nicht mehr geben. Und das ist an sich schon dramatisch, aber auch dramatisch für die Zukunft ist, dass wir den ganzen Wirtschafts- und Forschungsstandort EU komplett gefährden. Denn die Unternehmen, die überhaupt noch an Innovationen arbeiten, machen das nicht mehr in der EU, sondern gehen ins Ausland, wo das Ganze schneller, verlässlicher, planbarer funktioniert, wo man effizienter arbeitet. Und somit kommen eben auch diese Produkte nicht mehr in der EU als erstes in den Markt, sondern woanders. Und das hat wiederum Auswirkungen auf die ganze Wissenschaft, auf die Forschung. Klinische Forschung wird dann auch nicht mehr hier betrieben und so verlieren wir diese ganze Stärke, die die EU-Medizinprodukteindustrie hatte, verlieren wir auf lange Sicht und deshalb schnell handeln.
Es ist ja auch so, glaube ich, dass auch mittlerweile Stimmen von Anwendern laut werden, denen auch einfach die Produkte wirklich jetzt mittlerweile im OP fehlen. Könnt ihr das bestätigen?
Durchaus. Das hören wir leider, muss man ja sagen, immer häufiger. Es ist nicht ganz neu, das Thema kam schon auf, aber jetzt hat es, glaube ich, die breite Masse erreicht, dass auch viele sagen, entweder wir können Operationen gar nicht mehr durchführen oder wir begeben uns vielleicht sogar in einen Off-Label-Use, weil eben das passende Produkt nicht mehr vorhanden ist. Das sind schon ganz, wie ich finde, ganz dramatische Auswirkungen, weil jeder, egal ob Politiker, Entscheidungsträger, Medizintechnikhersteller, du und ich, wir sind alles auch Patienten.
Ja, klar.
Und wenn wir in die Situation kommen, und Julia hat es ja angesprochen, dass wir hier nicht mehr optimal versorgt werden können, dann hat das einfach einen gesellschaftlichen Impact. Absolut.
Und ich würde sogar sagen, nicht nur mittlerweile, sondern die Ärzte sind eigentlich schon länger laut. Gerade Meinrad hat schon 2021 einen wirklich tollen Artikel geschrieben von Medical Mountains. Waren wir im Kontakt mit Anwendern, die damals auch schon diese Auswirkungen schon wirklich aufgezeigt haben. Und ab dann hat es eigentlich auch immer mehr an Relevanz gewonnen. Immer mehr Anwender sind dann doch laut geworden, haben was gesagt. Und ja, inzwischen schreien viele nach Hilfe. Also es ist wirklich ein Hilferuf. Wir bekommen das auch so mit, dass Anwender auch bei Unternehmen anrufen, weil ihr Anbieter von diesem Produkt das nicht mehr herstellt und verzweifelt fragen, könnt ihr denn das machen? Aber diese Unternehmen können das aus den genau gleichen Gründen, wie alle anderen eben auch, nicht mehr anbieten. Und diese Lage, die ist auch in Brüssel bekannt. Das haben auch viele Anwender auch in Brüssel vorgesprochen. Mhm. Deshalb wundert es mich manchmal, dass wir auch erst jetzt über weitere Schritte nachdenken, denn das ist eigentlich schon lange bekannt.
Aber wenn ihr das so schildert und die Lage sich wirklich immer mehr zuspitzt, gibt es denn überhaupt eine reelle Chance, dass sich da überhaupt noch was ändern wird, beziehungsweise ob da überhaupt noch was zu ändern ist?
Ein klares Ja.
Absolut. Also zum einen, es ist ja schon angeklungen, es gibt diese Evaluierung der MDR. Mhm. Das ist sozusagen der offizielle Weg, der von der EU ja, glaube ich, bei sämtlichen Verordnungen irgendwann mal vorgeschrieben ist. Mal schauen, funktioniert das nicht. Und es gibt eben auch Möglichkeiten, bis dahin mit untergesetzlichen Maßnahmen sozusagen tätig zu werden, nochmal nachzubessern oder Erleichterung zu schaffen.
Ja, und du hast ja auch im Eingang schon erwähnt, dass wir viel im Austausch stehen, auch mit der Politik. Auch das hat zugenommen über die letzten anderthalb Jahre und betreiben wir sehr intensiv. Das Interesse ist schon da, auch vom Markt zu wissen, okay, wo können wir zusammen Lösungen finden, die sowohl politisch und für alle Mitgliedstaaten gangbar sind, die aber eben auch in der Praxis funktionieren. Wichtig ist halt, dass man nicht nur drüber redet, sondern dass sich tatsächlich etwas tut. Ja. Und ja, es ist möglich. Also einmal eben gesetzlich, das wird aber noch länger dauern. Dafür muss die Evaluierung abgeschlossen sein. Aber es gibt untergesetzliche Möglichkeiten. Und ich sage immer, wo politischer Wille ist und gute Aufklärung auch betrieben wird, auch bei den Mitgliedstaaten, die da mitziehen müssten und auch ihre Zustimmung geben müssen, da könnte man sogar gesetzliche Änderungen schneller voranbringen. Es braucht sehr, sehr viel Dialog, es braucht sehr viel Überzeugungsarbeit und es braucht wirklich einen gesamteuropäischen politischen Willen, dieses Thema wirklich anzugehen und eine gewisse Fehlerkultur auch und zu sagen, okay, wir haben es echt gut gemeint und die Ziele von der MDR, die sind gut. Mhm. Also die stellt keiner in Frage. Aber es werden eben nicht alle Ziele erreicht.
Ja.
Und da sich jetzt selber einfach kritisch auch mal gegenüberzustehen und zu sagen, okay, so wie wir das uns gedacht haben, funktioniert es leider nicht. Jetzt ändern wir an bestimmten Stellschrauben und dann funktioniert das ganze Ding und dann läuft es und dann wird es eine gute Sache.
Ihr habt ja jetzt die letzten Wochen und Monate eure Arbeit, eure Kraft in ein Positionspapier gesteckt. Das wurde eben erst gerade veröffentlicht als Reaktion auf die vom EU-Parlament verabschiedete dritte MDR-Änderungsverordnung. Jetzt gibt es ja schon einige Positionspapiere zur EU-MDR. Was unterscheidet denn dieses neue Positionspapier von den ganzen anderen?
Es ist eine sinnvolle Ergänzung. Was wir gemacht haben, ist, wir haben uns wirklich intensiv mit Unternehmen zusammengesetzt. Wir haben genau nach diesen grundlegenden Ursachen geschaut und gegraben. Woran liegt es denn? Ne? Warum ist der Aufwand zu hoch? Welche Anforderungen sind vielleicht überflüssig und zielen gar nicht auf mehr Produktsicherheit ab und bringen eigentlich dem ganzen Ziel wirklich nichts? Wo können deshalb diese Anforderungen runtergefahren werden, damit auch Kosten gesenkt werden? Wo kriegen wir mehr Planbarkeit her? Wo kriegen wir mehr Effizienz her, dass die Unternehmen auch wieder verlässlich ihre Produkte in der EU zulassen können? Und das war jetzt, ich würde nicht sagen tagelang, sondern schon auch, das ging in die Wochen Arbeit mit den Unternehmen, aber eine sehr wirklich wirksame Arbeit. Also da hatte jeder wirklich gute Ansätze und Ideen, das haben wir zusammen konsolidiert. Wir haben geschaut, passt es auf die großen Unternehmen, passt es auf die mittleren, passt es auf die kleinen, Konsens gefunden. Wir sind sogar so weit gegangen, passt es auch für Unternehmen, die schon durch sind. Es gibt ja auch Unternehmen, die die MDR schon durch haben. Auch die sollen nicht benachteiligt werden, auch wenn es vielleicht Vereinfachungen gibt für manche, die das noch vor sich liegen haben. Wo finden wir gute Schnittmengen? Wo können wir nachhaltig, und das ist noch das Wichtigste, nachhaltig Verbesserungen in dieses System reinbringen? Denn die MDR ist ja auch nicht sowas, dass ich einmal mein Produkt zulasse und dann ist vorbei, sondern das ist ja etwas, was lebt. Also ich muss immer entlang des ganzen Produktlebenszyklus meine Berichte schreiben, meine Anpassungen vornehmen. Und da sind wir wirklich mal tief ins Pragmatische reingegangen, ins Praktische und vor allen Dingen das, was könnten wir auch schnell umsetzen. Mhm. Also was kann man jetzt tun, um eben genau das zu vermeiden, dass es jetzt nochmal 1 bis 2 oder 3 Jahre geht und wir da zu sehr in Richtung Zukunft denken. Sondern das ist, glaube ich, auch so eine Sache, das zeichnet einfach auch Medical Mountains und die Unternehmen aus. Wir gucken praktisch, pragmatisch, schnell und effizient und dynamisch. Und genau diese Punkte, die sind in dieses Papier eingeflossen.
Mhm. Und die besten Ratschläge, sowas zu verschlanken, kommt eben nun mal aus den Unternehmen selbst. Mhm. Die wissen, was sie tagtäglich tun, welche Berichte sie zu erstellen haben. Und sie können auch sehr gut abschätzen, wie ist denn die Auswirkung auf das Produkt? Und ich denke, das ist eigentlich der Ansatz zu sagen, lass doch auch mal die Praktiker, die Pragmatiker sprechen. Sie wissen genau, was sie tun.
Ja.
und sie wissen, was ist Sicherheit von Produkten, weil das ist der Ethos in dieser Branche, da braucht man nicht drüber zu diskutieren.
Das war auch unsere Botschaft, auch in den letzten Gesprächen, die wir hatten mit politischen Vertretern, dass wir gesagt haben, schaut mal, hier sitzt doch die Expertise, hier sitzt die Kompetenz und zwar von Unternehmen, die eben nicht erst seit 50 Jahren mit Produkten am Markt sind, sondern teilweise seit 100 oder sogar über 150 Jahren. Das heißt, die wissen ganz genau, was sie tun.
Ja.
Es geht jetzt einfach auch mal wieder darum, dass auch diesen Menschen und diesen Unternehmern Vertrauen geschenkt werden muss. Denn da sitzt die wirkliche Kompetenz, da sitzt das wirkliche Wissen, um zu sagen, okay, wenn wir das Thema so angehen, dann funktioniert das. Und die sträuben sich ja auch nicht komplett vor Regulierung.
Ja.
Sie möchten die MDR auch nicht abschaffen. Also das wird vielleicht auch manchmal falsch interpretiert. Mhm. Nein, die stehen schon dahinter. Sie sagen nur, es muss sinnvoll sein. Es muss Sinn machen und es muss machbar sein. Und es muss eben auch machbar sein für kleinere und mittlere Unternehmen, die vielleicht nicht die Millionen Ressourcen haben im Haus, um das auszugeben.
Und da würde ich gerne noch einen Punkt nochmal unterstreichen von dir. Vor allem, dass es schnell geht. Also wir haben ja ganz bewusst auch in diesem Positionspapier geguckt, was lässt sich denn wirklich nicht gerade on the fly, aber mit wenig Aufwand realisieren. Weil jetzt allzu sehr in die Zukunft zu blicken und allzu sehr eine Vision aufzubauen, was wollen wir denn in 10, 15 Jahren haben, bringt halt in der jetzigen Situation wenig. Momentan stehen viele immer noch vor der Entscheidung, nehme ich meine Produkte mit oder wie lange will ich die noch mittragen? Und alles, was jetzt vom Markt verschwindet, wird aller Wahrscheinlichkeit nach eben nicht mehr wiederkommen. Das heißt, jetzt ist es angesagt, diese Schritte zu gehen.
Um das zu retten, was eben auch noch da ist. Und das ist auch ganz wichtig. Das muss auch jedem klar sein, auf politischer Ebene zurückzuholen, was schon weg ist, wird aller Wahrscheinlichkeit nur in ganz wenigen Fällen funktionieren. Aber damit es eben nicht noch mehr wird, muss man jetzt schnell sein.
Was ich auch so für mich mitgenommen habe, ich durfte letztens ja auch bei so einem politischen Dialog einfach mal dabei sein. Ich fand es wirklich erschreckend, dass ein einzelnes Unternehmen über Tausende von Produkten vom Markt genommen hat. Da reden wir ja nur von einem. Das sind ja abertausende Produkte, die in letzter Zeit verschwunden sind, die auch noch verschwinden wird, wenn man diese Masse an Medizintechnikunternehmen anschaut, die eben mit der MDR zu kämpfen haben.
Genau. Also wer da ein bisschen mehr Daten haben möchte, kann auch nochmal in unsere gemeinsame Studie von Medical Mountains, DHK und Spectaris reinschauen. Da haben wir ja genau solche Daten und Fakten erhoben. Übrigens schon im Dezember 2023 und in 22 ja auch schon mal. Ja. Das heißt, wir begleiten eben auch diese Entwicklung schon länger. Und diese Daten und Fakten, die liegen auch schon lange vor. Mhm. Das macht es wahrscheinlich manchmal für uns dann auch so frustrierend, ne? Dass man denkt jetzt, was braucht es denn bitte noch? Was braucht es denn bitte noch, damit jetzt Bewegung reinkommt? Aber wir freuen uns, dass wir jetzt dennoch ein bisschen Bewegung spüren. Mhm. Und da stehen wir, sowohl wir als Medical Mountains, als auch als die ganzen Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, gerne helfen zur Seite. Ja. Denn das Ziel auch von den Unternehmen ist, die möchten in Europa auf dem Markt sein. Und die möchten ihre Produkte dem Patienten zur Verfügung stellen. Und sie möchten vor allen Dingen auch wieder innovativ sein können und was Neues erarbeiten können.
Ja.
Und wenn man die Umfrage sich anschaut, da sticht ja eine Zahl ins Auge. Warum werden denn Produkte abgekündigt? Zu 90% liegt es an den Kosten.
Genau.
So war die Rückmeldung. Das heißt, was hier verschwindet oder was aus dem Portfolio genommen wird, das machen die ja nicht, weil es alt ist oder weil es nicht mehr schön aussieht. Klar. Es ist eine betriebswirtschaftliche Kalkulation. Was verdiene ich damit? Was muss ich ausgeben? Und auch das kann man nicht oft genug nach außen tragen. Medizinproduktehersteller müssen so agieren. Es sind wirtschaftlich denkende Unternehmen. Sie werden ja nicht durchsubventioniert. Ja. Solange eben an dieser Kostenschraube nicht gedreht wird, wird sich der Effekt, A, dass es weniger Bestandsprodukte gibt und B, weniger Innovation, auch nicht grundlegend ändern.
Persönlich denke ich ja immer, das war ein Fehler in der MDR generell, dass Bestandsprodukte behandelt werden wie neue Produkte. Mhm. Und da kommt dann immer wieder der Begriff, auch gerne bei unseren Unternehmer wieder ins Spiel, des Grandfatherings. Das heißt, dass eigentlich Produkte, die schon unter MDD zugelassen waren, dass man die hätte viel leichter umziehen können. Der Zug ist leider abgefahren. Das hätte tatsächlich viel Unheil verhindert.
Ihr habt ja schon einige wichtige Knackpunkte angesprochen. Werfen wir doch einfach mal einen Blick in das Positionspapier. Was sind denn da vielleicht die wichtigsten und vielleicht auch dringlichsten Punkte?
Ich würde gerne mit einem Punkt anfangen. Und das ist aber jetzt noch nicht mal so konkret aufgehangen an irgendeiner Regel oder an irgendeinem Paragraph. Mhm. Aber ich glaube, eins der größten Probleme neben Kosten und hohen Aufwendungen ist ja das Thema, dass nach wie vor keine Planbarkeit gegeben ist. Also das ganze Zusammenspiel mit benannten Stellen ist für die Unternehmen komplett unvorhersehbar und auch nicht kontrollierbar. Und was es ganz, ganz dringend braucht, ist endlich die Einführung eines Gesamtkostenmodells. Das heißt, ich möchte mein Produkt so und so zertifizieren und ich weiß vorher ganz genau, was mich das kostet. Jetzt wollen wir auch mal nicht drüber sprechen, wenn man vielleicht doch mal noch eine Schleife drehen muss, dass das dann vielleicht noch mal ein paar Stundensätze hat. Da hat keiner was dagegen, aber es fehlt ja komplett die Planbarkeit. Ich brauche ein Gesamtkostenmodell mit verbindlichen Fristen. Also ich muss auch wissen im Voraus, meine benannte Stelle wird mir, nachdem ich eingereicht habe, innerhalb von 60 Tagen eine Antwort schicken. Und diese Verbindlichkeit, die muss politisch von oben eingeführt werden, die muss übergestülpt werden über dieses System. Wenn diese Verbindlichkeit gegeben ist und wenn diese Vorhersehbarkeit und Planbarkeit gegeben ist, dann ist den Unternehmen schon mal sehr viel geholfen.
Ja.
Daran anschließend ein Punkt, der auch in das Positionspapier eingeflossen ist, auch wenn er ein bisschen weiter in die Zukunft reicht, dass wir die Einrichtung so einer Art Medical Device Regulation Stelle auf EU-Ebene. Weil Planungssicherheit, Unternehmen gegenüber benannten Stellen, benannte Stellen wiederum gegenüber ihren vorgesetzten Instanzen und das Ganze dann wieder hoch auf EU-Ebene, dass da mehr Stringenz ist, dass da mehr auch für die benannten Stellen mehr Klarheit herrscht. Was sind denn die Anforderungen? Wie hat es denn zu funktionieren?
Und dass die auch klar vorgegeben werden. Genau. So hat es zu funktionieren. Mhm. Das ist ja auch immer noch ein Thema, dass immer noch keine Harmonisierung wirklich gegeben ist. Auch wenn es eine Verordnung gibt, heißt das nicht, dass alle benannten Stellen die Anforderungen gleich interpretieren. Da gibt es immer noch Unterschiede und unterschiedliche Anforderungen an die Unternehmen.
Was wir auch angegangen sind, ist das Thema Gültigkeit von Zertifizierungsbescheinigungen. Da kann man auch wirklich unseres Erachtens sehr gut argumentieren, dass diese Intervalle, so wie sie jetzt gesteckt sind, eigentlich nicht zwingend erforderlich sind. Dass, wenn man ein Zertifikat hat, dann darf das laufen. Wenn es Änderungen gibt, klar, da muss man nochmal ran. Aber wenn sonst alles gleich bleibt, warum muss man dann nochmal in regelmäßigen Abständen wieder bei Null anfangen?
Alle 5 Jahre muss man rezertifizieren. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen historisch bedingt. Aber die MDR hat jetzt, also man hat was übernommen, was es jetzt eigentlich nicht mehr braucht. Denn die MDR hat so eine gute Post-Market Surveillance, also so wirklich eine starke Marktnachbeobachtung. Ja. Das heißt, das Produkt ist die ganze Zeit eigentlich unter Kontrolle, weil man die ganze Zeit sein Produkt beobachtet, verschiedene Berichte anfertigt, die werden auch geprüft von den benannten Stellen. Ich brauche diese Rezertifizierung nach 5 Jahren nicht, denn ich werde sowieso jedes Jahr überprüft. Ich habe sowieso meine Berichte, ich habe mein Produkt voll unter Kontrolle. Und dann hat man was mitgezogen, was es vielleicht unter den alten Richtlinien gab, was es aber jetzt gar nicht mehr braucht. Und das sind ja auch jedes Mal wieder höhere Kosten, die man sich in dem Fall sparen kann.
Und das geht dann auch in die Richtung Anpassung von PMS-Berichtsintervallen, also Post-Market Surveillance. Es ist ja was, was in den Unternehmen sowieso gepflegt wird. Man schaut auf den Markt, man guckt, gibt es irgendwelche Meldungen, irgendwelche Vorkommnisse. Und warum muss man das jetzt unbedingt auch wieder in den festen Tonus berichten? Ich habe geguckt, es ist nichts passiert. Ich habe geguckt, es ist nichts passiert. Und das Ganze wird ja auch geprüft. Das heißt, wir rauben ja auch den benannten Stellen ein Stück weit die Kapazitäten, die ja ihre Zeit aufbringen müssen, etwas zu prüfen, wo eigentlich nichts Neues drinsteht. Also ich meine, da werden beiden Seiten geholfen.
Das liegt aber tatsächlich nur an den Intervallen. Also wie gesagt, die PMS an sich ist wirklich ein starkes Instrument der MDR und auch ein Instrument, das auch geschätzt wird, auch seitens der Unternehmen, weil die durchaus sagen, hey, wir haben unsere Produkte wirklich alle gut im Blick und die finden das gut, die befürworten das. Was Meinrad damit meint, ist eben, dass diese Intervalle natürlich, ne, wir sagen, wir brauchen keine Rezertifizierung nach 5 Jahren, weil wir die starke PMS haben. Wir möchten diese starke Post-Market auch, aber eben auch diese muss sinnvoll sein. Und da kommt ganz klar auch in das Papier rein, das zieht man mal 4 oder 5 Jahre so durch, wie von der MDR vorgegeben. Aber wenn sich dann eben zeigt, dass es keine Änderungen gibt, dann kann man diese Intervalle vergrößern.
Ja.
Also dann braucht man nicht mehr unbedingt jedes Jahr was angeben, wie du schon gesagt hast. Eigentlich ist es Copy-Paste und nichts hat sich geändert, aber ich bezahle wieder, die benannte Stelle hat wieder Aufwand, ich bezahle wieder diesen Aufwand. Für was eigentlich? Ne? Und solange es eben keine Vorkommnisse gibt, könnte man diese Intervalle Schritt für Schritt verlängern. Sollte ein Vorkommnis da sein, dann natürlich nicht. Also da wünschen wir uns einfach auch eine gewisse Flexibilität, die sinnvoll ist.
Ja.
Ja, und wenn man dann mit den Unternehmen eben zusammensitzt und spricht und dann kommt ein Thema auf und dann war das plötzlich so ein Selbstläufer, dann kamen immer mehr und mehr Gedanken und mehr und mehr Themen auf den Tisch. Und eins dieser Themen, was vor allen Dingen von den Klasse 1R-Herstellern auch klar gesagt wurde, ist auch das Thema klinische Bewertung. Mhm. Und gerade eben auch im Zusammenspiel mit Anwendern, also mit Ärzten, die überhaupt nicht nachvollziehen können, wie man eine klinische Bewertung über eine Urinschale schreiben muss oder über ein kleines Stück Metall. Und das ist auch nochmal so ein Thema, wo die Unternehmer sich wünschen würden, dass diese klinische Bewertung für Medizinprodukte niedriger Risikoklassen wirklich vereinfacht wird. Also dass es nicht mehr diese großen Reports braucht und diese großen Anfertigungen von diesen klinischen Bewertungen. Denn mal ganz ehrlich, also die Daten, die man dafür bräuchte, die gibt es halt einfach am Markt irgendwie nicht, weil das sind alles so Standardprodukte. Das ist so ein bisschen Inventar für jeden Anwender. Das hat er natürlich bei jeder Operation da irgendwie rumstehen und sagt ja auch, warum soll man jetzt darüber irgendwie was veröffentlichen oder wurde da in der Vergangenheit was drüber veröffentlicht oder wieso soll ich jetzt beobachten, wie sich dieses Produkt entwickelt, wenn das da einfach nebendran steht. Also da gibt es konkrete Beispiele, die man dann auch aus dem Positionspapier nochmal rauslesen kann. Aber das ist auch ein Thema. Also die klinische Bewertung für Produkte dieser niedrigen Risikoklassen, also Klasse 1, Klasse 1R, aber auch manche inaktive Produkte der Klasse 2A, die mindestens auch schon 5 Jahre oder länger im Europa auf dem Markt sind, die muss vereinfacht werden. Und dazu hin, das Gleiche gilt eigentlich auch für etablierte Materialien. Also warum soll ich regelmäßig immer wieder Tests durchführen für das Material, das für chirurgische Instrumente verwendet wird, das schon über Jahrzehnte auf dem Markt erfolgreich ist und trotzdem muss ich immer wieder irgendwie Materialnachweise bringen? An der Stelle macht manches einfach keinen Sinn. Mhm. Und da muss man wirklich mal ansetzen und sagen, hier müssen wir was ändern.
Eben, nämlich wenn man schaut, was ist denn schon auf dem Markt und was wird denn schon eingesetzt, das leitet ja auch über zu dem Punkt Äquivalenzprinzip. Ja. Das war ja möglich, die MDR lässt es ja grundsätzlich auch noch zu, schreibt aber vor, sinngemäß, wenn du was vergleichen möchtest, musst du Zugang haben zu sämtlichen Dokumenten. Das würde darauf hinauslaufen, ich möchte mein Produkt mit denen des Mitbewerbers vergleichen. Ich schreibe dem eine E-Mail und sage, gib mir bitte mal deine technische Dokumentation, ich möchte vergleichen. Es geht einfach komplett an der Realität vorbei. Und trotzdem, es ist ein Verfahren, das funktionieren kann. Das sehen wir auch in anderen Märkten, das ist nicht das Problem. Und wenn da wieder eine Möglichkeit geschaffen wird, über diese Äquivalenzroute Arbeit einzusparen und trotzdem solide, gute Daten zu liefern, dann wäre auch schon sehr viel erreicht.
Beispiel USA, da ist das nach wie vor möglich, manche Produkte eben auch über diese Vergleichsprodukte zuzulassen. Und eben das Äquivalenzprinzip, das war super. Es muss nur wieder praxistauglich werden. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat und gedacht hat, das wird funktionieren, dass man mit seinem Mitbewerber einen Vertrag abschließt und sich gegenseitig sämtliche relevanten Dokumente austauscht. Das, also, ich glaube, da braucht man gar nicht groß drüber diskutieren, dass das ein logisches Verständnis ist, dass sowas im Markt nicht funktionieren kann. Und deshalb kommt es eben zu Mehraufwänden bei der Sammlung von Daten, bei der Sammlung von Tests.
Und dann kann man das eben auch weiter stricken. Also du siehst, so ein Positionspapier hat eben nicht nur solide in den Boden gerammte Positionen, sondern es bewegt sich, es lebt, es entwickelt sich, ist ja auch schon angeklungen, weil über das Äquivalenzprinzip sind wir auch drauf gekommen. Ja, was sind denn zum Beispiel well-established technologies?
Bewährte Technologien, ich übersetze kurz. Bewährte
Technologien, genau. Auch da gibt es ja in der MDR Ausnahmen, aber das ist zu kurz gesprungen.
Ja.
Und auch da kann man ansetzen und sagen, warum ist denn eine Schere nicht well-established technology? Gibt seitdem, keine Ahnung wann, Kaiser Caligula hat sich damit wahrscheinlich schon den Bart gestutzt. Ja, also das ist well-established, also warum passt das nicht rein und warum muss ich dann auch noch für so ein Produkt einen so großen Aufwand treiben?
Für die, die vielleicht nicht ganz tief in der MDR drinstecken, also die Well-Established Technologies, da bekomme ich Ausnahmen für diese Produkte, muss ich zum Beispiel keine klinische Prüfung machen. Diese Liste wäre aus unserer Sicht deutlich erweiterbar und da haben wir dem Positionspapier auch mal noch eine kleine Liste beigefügt, welche Produktbeispiele wir denn da drin auch sehen, um die Arbeit auch noch etwas einfacher zu machen. Die ist bestimmt nicht final, da haben bestimmt auch noch andere Unternehmen auch noch Ideen und sagen, aber mein Produkt gehört da auch noch rein und das gehört da auch noch rein. Also an die, die da draußen, die sich dann das Positionspapier durchgelesen haben und vielleicht auch die Liste gelesen haben, wenn ihr was vermisst, gerne an uns melden.
Noch ein weiterer Punkt, der aus den Unternehmen an uns herangetragen wurde, ist das Thema nicht signifikante Änderungen. Das hat sich zum einen jetzt ein bisschen verschärft im Zuge dieser neuen Übergangsbestimmungen. Also es ja heißt, ich darf an dem Produkt keine Änderung mehr vornehmen, solange ich es jetzt in diesem MDD-Übergangszeitraum habe. Sonst müsste es ja ad hoc auf MDR geswitcht werden. Aber es geht auch noch drüber hinaus, weil es wird immer wieder berichtet, dass benannte Stellen auch nicht signifikante Änderungen absegnen möchten. Und das ist natürlich so eine Sache. Warum ist das der Fall? Warum muss eigentlich jeder Schritt oder jedes Detail nochmal abgesegnet werden? Unserer Meinung nach gibt es da auch in der MDR ganz klare Aussagen dazu, dass es nicht erforderlich ist. Und hier wieder eine kleine Stellschraube für weniger Aufwand, weniger Verwaltungskram und mehr Effizienz.
Und das führt uns auch wieder zu dem von vorher. Es braucht eine Stelle, die finale Entscheidungen trifft und die finale Entscheidungen vorgibt. Und zwar für alle Behörden, für alle benannten Stellen, egal welcher Mitgliedstaat, es muss einheitlich werden. Ja. Und dafür braucht es eben jemand, der auch mal das Machtwort spricht und sagt, so wird es gemacht.
Mhm. Und dazu hin kam auch das Thema Normen, insbesondere harmonisierte Normen, dass da immer noch eine sehr große Unsicherheit besteht, was denn anzuwenden ist bei Herstellern und benannten Stellen. Ein Beispiel, das verlangt wird von Herstellern, du sollst die Draft-Version einer Norm schon berücksichtigen in deiner Bewertung. Da schauen, und da sagt natürlich jedes Unternehmen, wenn es ein frühes Stadium ist, da kann sich noch so viel ändern. Was kann ich denn, oder was soll ich denn berücksichtigen? Also auch da relativ kurzes Kommando. Normen sind anzuwenden, sobald sie offen liegen, sobald sie verabschiedet sind und nicht früher und nicht später.
Und im besten Fall mit einer Frist versehen, also genau. Auch, dass es nicht von heute auf morgen eingearbeitet sein muss.
Ja. Unseres Erachtens wirklich, das wäre kein großer Aufwand, da was zu drehen. Und es wäre wieder einmal beiden gedient, meines Erachtens, sowohl den benannten Stellen, die klar haben, darauf muss ich achten und den Rest kann ich erstmal ignorieren. Und das gleiche Spiel natürlich umso mehr für die Unternehmen.
Ja, und für sowas braucht es keine großen gesetzlichen Änderungen an der MDR. Das sind kleine Stellschrauben, die das Leben einfacher machen, wenn eben jemand dieses Kommando gibt. Hochinteressant finde ich auch in unseren Gesprächen, und das wird auch sicherlich für Gesprächsstoff sorgen, ist auch nochmal das Thema Klassifizierungsregeln. Jetzt sitzen wir halt auch hier nochmal im Cluster der chirurgischen Instrumente und eine der größten Herausforderungen, die auch zu vielen Produktabkündigungen führt und schon geführt hat und auch noch führen wird, ist das Thema, dass einfache chirurgische Instrumente, die am Hirn oder am Herzen verwendet werden, eben nicht mehr Klasse 1R sind, sondern plötzlich Klasse 3 Hochrisikoprodukte. Und wir sprechen nach wie vor teilweise von einem Stück Stahl.
Ja.
Ne? Und mehr nicht. Und die Anforderungen sind so viel höher dadurch und so viel teurer. Und diese Produkte werden meistens auch von kleineren Firmen gemacht, die sich auf spezielle Nischen spezialisiert haben, eben in der Neurochirurgie, in der Neurologie, in der Kardiologie. Ja, und die können diese Produkte mit diesen Anforderungen eigentlich in der EU nicht mehr zulassen. Und wir fragen uns, warum diese Höherklassifizierung? Hier auch wieder das Beispiel, in den USA bleiben chirurgische Instrumente einfach immer Klasse 1, egal wo sie angewendet werden.
Ja.
Und das ist ein Thema, das wir definitiv auch mit eingebracht haben in dieses Papier und wo wir durchaus uns erhoffen, dass das verstanden wird. Jetzt auch hier bräuchte man vielleicht nicht mal unbedingt die große gesetzliche Änderung. Vielleicht kann man ja auch durch Durchführungsrechtsakte erweitern und sagen, okay, diese Regelung gilt nicht für Produkte XYZ.
Ja. Das vergeht ja im Grunde kein politisches Gespräch, bei dem nicht der Hirnspatel aus der Tasche gezogen wird. Also auf die Ferne sieht es aus wie so ein Designer-Teelöffel. Nach MDR ist dieses Ding eben plötzlich ein Hochrisikoprodukt.
Ja.
Das führt einfach sehr klar vor Augen, irgendwo passt das nicht zusammen.
Und vor allen Dingen ein Produkt der hohen Risikoklasse, das auch gar nicht viel kostet. Ich kann das ja auch nicht teuer an das Gesundheitssystem verkaufen. Also wie soll ich denn den Hirnspatel bepreisen, damit ich nachher diese Anforderungen, die ich umzusetzen habe, bezahlen kann? Das steht ja in keiner Relation zu dem, was es am Ende dann nachher auch ist für die Klinik. Und da müssen wir einfach lernen, alle ein bisschen logischer zu denken und ein bisschen pragmatischer zu denken und gucken, okay, wo macht was Sinn?
Und vielleicht wieder zurück zu dieser grundsätzlichen Überzeugung, tun, was dem Patienten hilft. Dem Patienten ist eben nicht geholfen, wenn ein Produkt so hoch eingestuft wird, dass es verschwindet. Oder, was wir gehört haben, dass überhaupt keine Forschung und Entwicklung mehr in diesem Bereich gemacht wird. Das ist kontraproduktiv.
Ja, klar.
Bringt mich auch dazu, dass eben Patientensicherheit steht ja immer so als ganz Großes über der MDR. Und wir sagen auch immer, es darf nicht die Patientensicherheit nur sein, es muss das Patientenwohl sein. Mhm. Und das Patientenwohl schließt ein, dass ich sichere Produkte habe. Aber es gehört eben auch der Zugang zu Produkten dazu, dass ich eben auch alle Produkte habe, die ich für die Versorgung brauche. Und ich brauche auch als Patient, und ich will das auch persönlich, ich möchte auch innovative Behandlungsmethoden haben und innovative Produkte. Und erst, wenn man alles zusammennimmt, erst dann können wir wirklich von Patientenwohl und von Patientensicherheit sprechen.
Ich habe gehört, da gibt es noch ein ziemlich großes Schmerzthema so der EU. Was wäre denn das?
Ja, du beziehst dich auf die Orphan Devices und die Nischenprodukte. Ich meine, die Anwender, die bisher laut geworden sind und die auch in der EU laut geworden sind, das sind meistens Anwender von Orphan Devices, also von Produkten, die wirklich nur in sehr wenigen Anwendungsfällen gebraucht werden. Denn diese Produkte sind logischerweise zuerst vom Markt verschwunden und sind auch schon vom Markt verschwunden. Und das ist natürlich auch ein Herzensthema, weil hier sprechen wir auch über Kinderkardiologie, Pädiatrie, aber nicht nur die. Also darüber wird immer gesprochen, aber da zählt auch die Neurochirurgie und so dazu. Und das tut den Anwendern unglaublich weh und das ist natürlich auch ein Schmerzthema in der EU. Und da werden sehr viele Anstrengungen unternommen, was man jetzt tun kann, um die Zulassung von Orphan Devices einfacher zu machen. Es gibt jetzt ja auch ein neues MDCG-Paper, was immerhin schon mal Vereinfachungen bei der Sammlung von klinischen Daten ermöglicht. Das ist auch ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Trotz allem sagen wir, klinische Daten bei Orphan Devices war vielleicht sogar nicht mal so sehr das Problem, weil gerade bei Orphans, wenn man was Neues entwickelt hat, da haben die Mediziner gerne publiziert. Mhm. Da waren die gerne bereit, auch klinische Daten zu sammeln. Das Problem bei Orphan Devices sind die Kosten. Auf der einen Seite sind aber eben auch die Kosten der bisherigen anderen Bestandsprodukte. Denn mit denen hat man das Geld verdient, um die Orphan Devices machen zu können. Die waren noch nie ein gewinnbringendes Projekt. Also mit Orphan Devices hat man noch nie Geld verdient. Das hat man zusätzlich gemacht, konnte es aber querfinanzieren und man hat es eben kostendeckend machen können. Jetzt fehlt die Querfinanzierung, weil alles zu teuer geworden ist und die sind auch zu teuer. Deshalb alle Punkte, die in unserem Positionspapier stehen, die für eine Reduzierung der Anforderungen sorgen und die damit auch Kosten senken, wirken sich alle letztendlich auch auf das Thema Orphan Devices und Nischenprodukte aus. Und wenn man dann für solche Produkte vielleicht auch noch zusätzliche Wege finden kann, und auch da haben wir ein paar Hinweise und Ideen im Papier, also gerne mal downloaden und durchlesen, dann kann auch das wieder funktionieren, zumindest für die, die eben noch nicht weg sind.
Und da sind wir beim Thema Zeit.
Jetzt habt ihr ja schon vieles eben angesprochen, wie man es am besten ändern sollte, schnell, pragmatisch umsetzen kann. Im Positionspapier steht vieles. Aber jetzt so nochmal auf den Punkt gebracht, wie geht's denn jetzt weiter? Was muss sich jetzt bewegen?
Also nochmal vielleicht auch kurz der Hinweis, wir konnten jetzt hier ja alles nur kurz anschneiden. Also die Begründungen, die Erläuterungen zu diesen ganzen Ansätzen, die stehen natürlich viel besser beschrieben, wirklich in dem großen Papier. Ja, also jeder, der sich da ein bisschen näher und weiter damit auseinandersetzen möchte und mal nachlesen möchte, der sollte tatsächlich reingucken, anders geht's nicht. Ansonsten müssen wir jetzt hier 5 Stunden Podcast machen, wenn wir alles im Detail erklären. Ja, wie geht es weiter? Der Dialog muss weitergehen. Also wir müssen alle miteinander sprechen. Hersteller, benannte Stellen, Behörden, die EU-Kommission, die Anwender. Es muss weiter gesprochen werden, aber es darf eben nicht nur gesprochen werden, sondern es müssen schnell Taten folgen. Und da wünsche ich mir manchmal etwas mehr unternehmerischen Spirit auf der politischen Ebene, etwas mehr Dynamik. Ich weiß, es ist schwierig mit vielen Mitgliedstaaten da immer einen Konsens zu finden und qualifizierte Mehrheiten zu finden. Aber es geht hier doch um so viel mehr. Also es geht hier doch wirklich um Patienten und dann muss man halt auch mit denen mehr in den Austausch gehen und mehr sprechen und mehr Überzeugungsarbeit leisten. Auch mit Ländern, die vielleicht die Auswirkungen, wo das vielleicht noch gar nicht so bekannt ist, weil da vielleicht die Anwender eben nicht so sehr sprechen.
Überzeugungsarbeit kann man damit leisten, indem man eben nicht nur fordert, sondern auch gleich die Lösung mitliefert, den Vorschlag. Also ihnen sozusagen ein Angebot macht, das sie gar nicht ablehnen können. Da ist die Tür, denke ich, weiter aufgegangen. Wir erleben mehr Offenheit, da auch aufeinander zuzugehen. Da müssen wir einfach weitermachen und wirklich jede Gelegenheit nutzen, das zur Sprache zu bringen. Sei es jetzt Landesebene, Bundesebene, aber eben ganz besonders auf europäischer Ebene.
Und es gibt ja so einen richtig schönen Blumenstrauß an Vorschlägen. Also du hast es ja auch schon mal erwähnt, es gibt ja auch schon einige Vorschläge, Positionspapiere von anderen Verbänden, von anderen Organisationen. Das hier baut jetzt nochmal konkreter auf konkreten pragmatischen Vorschlägen auf. Die anderen haben auch sehr gute Vorschläge. Also das Angebot in Richtung der Politik ist da. Jetzt geht es darum, zu gucken, okay, was können wir wie umsetzen und wo gehen eben die Mitgliedstaaten mit? Und mit denen muss man dann einfach auch nochmal sprechen und sagen, das sind die Auswirkungen, das sind die Lösungsvorschläge. Und so hoffen wir, dass sich doch nochmal einiges zum Besseren wenden kann. Auch wenn Meinrad und ich wirklich sehr zuversichtlich sind, dass sich da noch was tut. Ich weiß, viele Unternehmen haben diese Hoffnung eigentlich ein Stück weit verloren und sind eher der Meinung, ach komm, da tut sich doch eh nichts mehr und ist doch alles blöd. Wir glauben schon, dass sich noch mal was tut. Das heißt aber nicht, dass man sich drauf verlassen kann.
Ich kann mich da dem Ganzen nur anschließen. Man kann nur hoffen, dass sich endlich noch mehr bewegt, die Branche aufatmen kann, die Patienten bestmöglichst auch weiterhin versorgt werden und wir nicht im Nachsehen einfach sind gegenüber anderen Nicht-EU-Staaten. Gibt es sonst noch neben den ganzen Sachen, die ihr jetzt schon erwähnt habt, irgendetwas, was dir noch auf dem Herzen liegt, was hier in dieser Podcast-Folge noch Platz finden sollte?
Wir haben tatsächlich ein Thema auch in unserem Positionspapier, das eigentlich gar nicht klassisch nur MDR ist, aber es ist uns so wichtig und es würde für so viel Vereinfachung sorgen und für so viel Erleichterung, dass wir es auch aufgenommen haben. Und da geht es nochmal um die elektronische Gebrauchsanweisung. Also es ist einfach nach wie vor ein Dilemma, dass Gebrauchsanweisungen in Papierversion in allen Mitgliedstaaten geschickt werden müssen. Also unsere Unternehmen berichten uns, wie sie Beschwerdebriefe bekommen von Kliniken und Fotos bekommen, weil sie 100-mal das eine Produkt bestellen und dann teilweise wirklich die Kartons zeigen mit Verpackung und die Kartons, wo nur die Gebrauchsanweisung drin liegt. Und es ist einfach so weg von dieser Zeit. Es ist überhaupt kein Standard mehr. Also wir brauchen die elektronische Gebrauchsanweisung und zwar für alle Medizinprodukte, die für den professionellen Anwender gedacht sind. Und auch das wäre eigentlich so eine einfache Änderung. Man kann sich's vorstellen, da müsste man nur zwei Sätze ändern in dieser Verordnung und dann wäre diese Möglichkeit gegeben. Und man kann ja trotzdem die Papierversion anbieten für die Anwender auf Nachfrage. Also das ist definitiv ein Thema. Und wo wir auch noch ein Thema haben, sind die Pflichtsprachen. Also die Verpflichtung, Gebrauchsanweisungen in allen Sprachen aller Mitgliedstaaten mitliefern zu können, das ist ein Riesenthema. Denn diese Gebrauchsanweisungen müssen ja übersetzt werden. Und wir hatten auch erst wieder den Fall in einem Dialog, fand ich auch ganz dramatisch, wirklich, wo auch ein Unternehmen gesagt haben, wir liefern in das Land Finnland keine Produkte mehr, weil wir uns die Gebrauchsanweisung, die Übersetzung dahin nicht leisten können, beziehungsweise in der Relation vom Umsatz, den man dort macht. Und dann denkt man erstmal nach und denkt, naja, so eine Übersetzung, also das ist doch nicht teuer. Ja. Und dann geht es aber weiter. Das heißt, ja gut, aber machen Sie das dann halt mal für 18.000 Produkte. Und das ist eine Riesenbelastung. Und dann muss man zu zertifizierten Übersetzern gehen. Und auch da ist eigentlich eher sogar noch ein Appell an die Mitgliedstaaten und an die Behörden. Das sind professionelle Anwender, die verstehen Englisch.
Ja.
Legt Englisch als Sprache fest, die ausreichend ist. Von mir aus auch noch 3 oder 4 weitere Sprachen. Aber bitte nicht alle Sprachen aller Mitgliedstaaten. Das sprengt nochmal alles und kann so nicht umgesetzt werden. Und wenn man dann hört, dass das ein Grund ist, um ein Land nicht zu beliefern, dann wird mir nochmal ganz anders.
Ja klar, verstehe ich. Also auch hier eine weitere Hausaufgabe an die EU, dass auch hier Handlungsbedarf besteht.
Absolut, ja.
Und damit vielen Dank euch beiden für dieses spannende Gespräch.
Ja, sehr gern geschehen.
Und obwohl es eine Sonderfolge ist, dürfen auch hier natürlich nicht die 3 Fragen zum Steckbrief fehlen, um unsere Studiogäste noch ein bisschen besser kennenlernen zu können. Ich stelle euch jetzt 3 Entweder-Oder-Fragen und ihr dürft euch jeweils für nur eine Option entscheiden. Kartoffeln oder Reis?
Kartoffel.
Ich habe noch kein Kartoffelsushi gegessen, von daher Reis.
Strandurlaub oder Städtetrip?
Boah, da kann man sich doch nicht entscheiden.
Ja, das ist jetzt
ihr müsst
echt
euch
gemein.
Entscheiden.
Oh nein. Oh Mann.
Also angesichts dieses hervorragenden Sommers bin ich für Strandurlaub.
Ja, also diesen Sommer schließe ich mich an.
Und jetzt die 3. Frage ist ja mittlerweile immer sehr herausfordernd. Was sollte einen höheren Stellenwert haben? Prozess der Zulassung von Medizinprodukten oder die kontinuierliche Überwachung nach der Markteinführung?
Ich halte die Überwachung nach der Markteinführung für sehr wirksam.
Das ist sie für wahr und da bin ich auch deiner Meinung, Überwachung.
Vielen Dank euch beiden und damit sind wir auch am Ende dieser Folge angelangt. Vielen Dank nochmals für eure Zeit und ein großes Dankeschön geht auch an euch da draußen. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Wir freuen uns, wenn wir uns auch bei der nächsten Folge MedTalk on Air wieder treffen. Bis dahin macht es gut und genießt noch den restlichen Sommer. Tschüss.
Ciao.
Tschüss. Das war MedTalk on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Julia Lange. Abonniert jetzt unseren Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst.